Und als sie alle wieder beisammen saßen, sprach Pythagoras zu seinen Zöglingen von seiner neuen Idee.
Also, Kinder, in den nächsten Jahren werdet ihr mich während des Unterrichts nicht mehr zu sehen bekommen. Alles, was euch von mir bleibt, sind meine Worte, die vom Medium Luft an eure Ohren getragen werden. Ihr werdet schnell merken, dass eure Ohren viel spitzer sind, wenn man sie von den anderen Sinneswahrnehmungen abkoppelt und meine Worte ohne die Ablenkung meines Anblickes viel tiefer in euer Bewusstsein vordringen. Darum seid ihr doch hier. Also hört schön zu, wenn ich euch hinter diesem Vorhang hier die Verhältnisse der Welt erkläre. Und zwar im Himmel wie auch auf Erden.
Sogleich zog der Meister mit einem Wusch den Vorhang zu und die Idee der Akusmatik, der späteren Lehre der Lautsprecherkunst, war geboren.
Wie viel Zeit braucht eigentlich ein Klang oder ein Geräusch, bis es sich offenbart?
Also ich glaube, wenn man es nicht weiß. Hört man natürlich nicht, dass es Haferbrei ist, aber... Das schwedische Rundfunk wollte irgendwas Kleines haben zum Weihnachten von mir. Und ich habe gedacht, naja, in Schweden guckt man so Brei, also als Reis, mal Reisbrei, zu Weihnachten. Und ich hatte alte Aufnahmen und so. Nicht von Reisbrei, sondern von Haferflockenbrei. Und da habe ich die alten Aufnahmen vorgeholt und naja, dachte, naja, könnt ihr noch ein paar neue machen. Habe dann angefangen, Haferbrei aufzunehmen und ich dachte, das klingt doch wunderbar. Und es klingt wirklich toll. Also ich war total fasziniert. Das klingt, ja, hat so ein kleines Orchester da drin im Brei. Also... Aber man konnte es nicht hören, wenn man wirklich so ein Stück davon weg war, sondern nur, wenn man wirklich nah dran mit dem Mikrofon fast so im Haferbrei rein, dann hat man das alles gehört. Es war wunderschön. Und dann habe ich was Kleines gemacht für einen Funk und dahingesendet. Und da kriege ich dann so, das klingt ja wie Feuerwerk und alte Schallplatten und so. Naja.
Das fortwährende S brummt, pfeift, brodelt, knistert und schwirrt. Von Andreas Hagelüken. Am Mikrofon Lisa Laut.
Guten Abend. Heute geht es ausschließlich um das Geräusch. Ein Phänomen, das sich nicht im geringsten um seine Existenz schert. Es ist einfach da. Nennen wir es den Revolutionär aus dem Geiste der Industrialisierung. Das Geräusch erschien immer nur, wenn es sich der Aufmerksamkeit der Anwesenden sicher sein konnte. Die Musik, die Literatur und schließlich noch die bildende Kunst fanden mithilfe des Geräusches zu neuen Ufern. Motorengeratter und Fabriksirenen ersetzten Orchester. Die Sprache ließ ab vom bloßen Wortsinn und erweiterte ihr Alphabet um lautmalerische Komponenten. Und die bildende Kunst überwand mithilfe des Geräusches ihr starres Gesicht und fand zu linearem Ausdruck. Herr Auinger, Ihr Kommentar.
Dadurch, dass die Welt nicht stillsteht, tönt die Welt.
Genau das. Und doch scheute das Geräusch das Rampenlicht. Während alle Welt Brillen trug, um immer besser und immer mehr sehen zu können, macht das Hörgerät erst seit ein paar Jahren von sich reden. Doch heute ist es soweit. Für eine knappe Stunde huldigen wir dem Geräusch und versuchen mit Hilfe weiterer Gäste, dieses alles durchdringende Phänomen in seiner Wandel- und Vielseitigkeit vorzustellen. Um so viel sei verraten, festzustellen, dass das Geräusch von den meisten unbemerkt erwachsen war. Begrüßen Sie mit mir unseren Ehrengast, ein Neutrum unter den Geschlechtern und deshalb einfach nur das Geräusch. Aus dem Prolog kennen Sie bereits die schwedische Komponistin Hanna Hartmann. Hartmann seziert Geräusche.
Sie tritt so nah an sich heran, dass ihre konkrete Bedeutung zumindest relativiert wird, häufig aber ganz verloren geht und dahinter die poetische Dimension des bloßen Erklingens zutage tritt.
Da ist Tonhöhe, Rhythmus, Klang.
Ich darf begrüßen Sam Auinger aus Österreich.
Okay, ich bin Sam Auinger, lebe seit 97 in Berlin. Beschäftige mich mit Musik, Klangkunst, Komposition, Fragen des Hörens etc.
Auinger spielt und arbeitet in verschiedenen Formationen. Auch er interessiert sich für das Geräusch, speziell für Alltagsgeräusche,
zum Beispiel
in Rotterdam.
Die Schwierigkeit mit Geräuschen heute ist eigentlich nicht die, welche zu finden, die ich verstehen kann oder die ich imaginieren kann oder assoziieren kann, sondern eher Geräusche in einen Zusammenhang zu stellen, wo sie vielleicht im Moment noch überhaupt keinen Sinn machen, wo sie wieder reine Information sind.
Auinger filtert oder verkleidet sie, verschmilzt sie mit Instrumentalpassagen oder kombiniert mehrere Geräusche miteinander und greift derart direkt in die Wahrnehmung des Alltags ein.
Man hört, was gerade sein könnte, genau genommen dann aber doch anders klänge.
Und genau das weckt das Interesse des Hörers und der Hörerin für die Komplexität und Variabilität einer normalerweise unbewusst absichtlich überhörten Alltagssphäre.
Bleiben wir doch einmal ein bisschen bei dem Wort Geräusch und teilen wir das einmal auf und dann finden wir, dass natürlich in diesem Wort Geräusch auch das Wort Rauschen steckt. Und das heißt, es ist sozusagen keine Frequenz oder keine Periodizität, ist irgendwie hervorgehoben.
Ein Geräusch ist eine Sinuskurve mit ungleichmäßigen Schwingungen. Das wäre sozusagen eine akustische Definition des Geräusches.
Für mich ist selbstverständlich, dass es alles Klang ist.
Aber man kann natürlich das auch weiter auffassen und Dinge, die so Halbgeräusch, Halbklang sind, durchaus mit einbeziehen.
Gerhard Rühm. Komponist und Schriftsteller gleichermaßen ergänzt die Runde um einen Wegbereiter des medialisierten Geräusches zur Mitte des 20. Jahrhunderts.
Rühms Arbeiten spielen zwischen Literatur und Musik und sind sowohl visuell als auch auditiv angelegt. Seine Hörstücke halfen den Weg für das neue Hörspiel und die akustische Kunst zu ebnen. Erste Entwürfe dazu datieren bereits aus den 50er Jahren.
Ende der 50er Jahre. Und das waren Dinge, die keine Möglichkeit hatten, von einem Rundfunksender produziert zu werden. Und zwar eigentlich weniger aus technischen Gründen, sondern aus konservativen Gründen. In Köln gab es ja schon das elektronische Studio, das sich aber mehr von der Musik her definiert hat. Und in Österreich war da überhaupt keine Chance.
Je genauer man Geräusche hört und einfach mal wirklich in die Struktur von Geräuschen reinhört, dann hat Radio dazu beigetragen, dass unser Gehör sich gewaltig geöffnet hat. Und dann werden diese Geräusche auch abstrakt.
Für den wissenschaftlichen und historischen Überbau der Runde haben wir aus London zugeschaltet Frau Dr. Glandin.
Kerstin Glandin. Unterrichte an der Richmond University, das ist eine amerikanische International University, und in Brighton, an der Brighton University, Klangkunst, Sound Art.
Und aus Freiburg Herrn Dr. Markus Bandur.
Ein Geräusch im herkömmlichen Verständnis rührt immer aus einem Geschehen her.
Genau.
Bandur kommt aus der Musikwissenschaft und erforscht das Geräusch als Kompositionsmaterial. Wobei besonders die radiophone Kunst aufgrund der Produktionsprozesse und der Flüchtigkeit des Mediums ihn und mit ihm die Musikwissenschaft vor bislang ungelöste Probleme stellt.
Herr Bandur, Ihre Einstiegsthese.
Das Geräusch ist die akustische Konsequenz, dass sich die Musik nicht mehr der Alltagswelt gegenüberstellt, sondern ihre Materialien genau dort findet, wo die Hörer auch sind.
Das müssen Sie uns aber kurz erklären.
Das musikalische Material war jahrhundertelang etwas, was es im Alltag so nicht gab. Es war etwas absolut Künstliches. Und diese Künstlichkeit stand im Kontrast zu dem akustischen Umfeld eines x-beliebigen Menschen dieser Jahrhunderte.
Begünstigte vielleicht gerade die Künstlichkeit des Kompositionsmaterials vergangener Zeiten die Bildung einer Hörkonvention? Weil das Material absolut und abstrakt hinsichtlich seines Weltbezuges blieb, war der Rezipient auch nicht versucht, eigene Inhalte hineinzulegen, oder?
Genau, dass dieses Material zum Komponieren früher genommen wurde, also bis zum 20. Jahrhundert oder sowas, hat zumindest die Hörer und die Komponisten davon befreit, damit kämpfen zu müssen, dass irgendwer was denkt, was er nicht denken soll, wenn er diese Musik hört.
In den Zeiten vor Radio, Schallplatte, vor den Medien war es ganz natürlich, wenn Klänge musikalischer Natur da waren, dann war man in der Nähe einer Kirche, dann war man in der Nähe einer sozialen Verbindung, die Musik überhaupt sich leisten konnte, aber man war nicht unter seinesgleichen, war nicht in seinem Dorf.
Ich glaube, da kommen wir jetzt überhaupt zu einer Grundsatzfrage, die eigentlich mit unserer kulturellen Geschichte etwas zu tun hat. Dadurch, dass ja unsere Musikgeschichte eigentlich auf diesen Grundforschungen der Griechen immer noch basiert, auf diesen pythagoreischen Forschungen, aus einer Welt kommt, wo man als einziges Erklärungsmodell für die Welt sozusagen den Klang hatte, hat man immer mehr nach verschiedenen Klängen geforscht, die aber sozusagen kontrollierbar und rein sind.
Aber der musikalische Fortschritt hat ja dann doch zum genauen Gegenteil geführt und sich dem Geräusch, ja sogar dem Lärm geöffnet.
Die Verwendung des Begriffs Lärm ist nur dadurch ausgezeichnet, dass es dich stört. Und zwar aufgrund meistens einer zu hohen Lautstärke, aber aufgrund seines Vorkommens überhaupt.
Nehmen wir zum Beispiel hochgezüchteten Speed Metal. Können wir das mal haben, bitte?
Regie, können wir das mal haben?
Max ab, mit Sugar. Entschuldigung, falsche Stelle. Jetzt aber.
Was sich ändert, ist sicher Anfang des 20. Jahrhunderts die Auffassung, dass das, was Musik genannt wird, nicht nur aus Tönen zu bestehen hat. Es ist so, wie wenn man durch diese Schwelle 1900 plötzlich den Mut gehabt hätte, ein Fenster aufzumachen und all das reinzulassen, was jahrhundertelang außen vor gelassen wurde, nämlich das Leben, der Alltag, die Technik.
Moment, da haben wir doch auch was. Bitte Tamtam die Stadtmusik.
Und dann kamen die Futuristen natürlich mit ihrer Technikbegeisterung, auch mit ihrer Kriegsbegeisterung, mit ihrer Faszination von Geschwindigkeit. Wo jetzt eine neue Religion auftauchte, die gesagt hat, warum soll das ein minderwertigeres Material sein als ein musikalischer Ton? Das ist doch genauso voll mit Bedeutung, mit Sinn, mit all dem, was Kunst ausmacht. Und dann haben sie natürlich in dieser Geste des Épaté le Bourgeois gegen die traditionelle Kunstauffassung gesagt,
Wir deklarieren das jetzt als Musik der Gegenwart, als unsere Musik und arbeiten damit.
Das Verstehen von Geräuschen, das Lesen von Geräuschen, das Hineinhören in einen Raum hat für tausende von Jahren für unsere Vorfahren einfach aber eine Überlebensgeschichte.
Das Geräusch zeichnet sich ja dadurch aus, dass es da ist und durch sein Dasein auf irgendetwas anderes verweist. Das ist der wichtigste Unterschied zum musikalischen Material. Ein musikalisches Material ist absolut artifiziell.
Aber wurde gerade diese Trennung im 20. Jahrhundert nicht aufgehoben? Nicht zuletzt durch die Hinwendung zum Geräuschhaften.
Genau, vom italienischen Futurismus führt eine direkte Linie zu Cage. Es gibt keine Differenz mehr zwischen Kunst und Leben bei Cage.
Cage geht ja so weit, der sagt, dieses bewusst wahrgenommene Noise ist dann Musik.
Was er meint, ist einfach, dass da draußen ist was und du kannst Musik hören. Aber es liegt an dir, an deinem Hören.
Ich glaube, das chargiert so ein bisschen zwischen Abstraktion und Konkretion.
Ein Geräusch ist immer ein Indikator für einen Vorgang. Das ist natürlich jetzt die Entwicklung des 20. Jahrhunderts, dass diese indexikalische Wirkung des Geräusches abgebrochen wird und dass man das Geräusch als solches, also ohne seine Verweisfunktion auf die Ursache, benutzt, als wäre es ein musikalisches Element, mit dem man jetzt sinnvolle formale Prozesse kompositorisch gestalten kann.
Ist diese Janusköpfigkeit des Materials in der kompositorischen Arbeit mit Geräuschen nicht ein Problem?
Nein, weder eine Gefahr noch ein Problem. Ich würde sagen, Kunst, die mit Geräuschen arbeitet, geht immer in beide Richtungen. Das eine in Hinsicht auf die Ausbeutung der narrativen Elemente und auf der anderen Seite, zum Beispiel deutlich in Stockhausens Mikrofonie, dass Geräusche so artifiziell eingesetzt werden, dass ihre Herkunft nicht mehr interessant ist. Sie werden plötzlich zu einem künstlerischen Material sui generis. Und das gibt es auch in der Hörfunkkunst, dass man natürlich bei
Was ist das für ein Hund?
Allen möglichen von Hörspielen, die knarrenden Türen, die Schritte auf dem Boden hat und gleichzeitig eine Entwicklung, wo man Geräusche hört, als wären sie Musik, musikalische Elemente.
Bello, komm her!
Jetzt kümmere sich doch mal einer um diesen Hund.
Bello, komm jetzt!
Das ist immer noch das Spannende am Radio ist eigentlich dass das, oder an diesem Ort von Kunstradio, ist, dass eigentlich das eines der wenigen letzten Medien ist, die überhaupt nur die Verdächtigung im Hören schüren.
Bello!
Überall anders werde nur dorthin gedreht, so schnell wie möglich, so klar wie möglich Informationen abzuhacken. Wenn ich jetzt ein Geräusch im Radio höre, zum Beispiel das Klopfen an einer Holztür oder auf Holz oder einen Holzklang, sagen wir mal einen Holzklang. Bin ich jetzt zum Beispiel in so einer Kriminalgeschichte, da weiß ich, der Herr Kommissar möchte Eintritt. Drehe ich aber jetzt durch Zufall zum Beispiel eine Kunstradiosendung auf und es klopft und klopft und klopft und klopft und klopft, dann kann es zum Beispiel passieren, dass durch mehrmaliges oder längeres Hören ich zum Beispiel in diesem Geräusch einen Hohlraum höre. Das heißt, dass mich eigentlich ein scheinbar banaler Klang in eine ganz eine andere Hörerfahrung hineinträgt.
Was passiert, wenn man einfach so,
hallo Herr Meisner,
reinkommt?
Ich hoffe, das war nicht Ihr Hund.
Mag sein, aber würde ich zunächst mal bestreiten.
Jochen Meisner arbeitet als Hörspielexperte und Kritiker für die
Funk-Korrespondenz, einen medienpolitischen und kritischen Fachdienst, der wöchentlich erscheint.
Das ist ja sozusagen the nightmare, Moment, der Albtraum eines jeden Radioredakteurs.
Ne? Moment, Frau Doktor.
Wir wollen die Runde noch um die Position der Regie erweitern.
Herzlich willkommen, Beate Andres. Also war das Ihr Hund?
Also das ist natürlich eine ziemlich komplizierte Frage, weil...
Das tut mir leid.
Da müssen wir uns entschuldigen.
Da muss ich mich entschuldigen. Aber er hat wirklich gestört. Immerhin haben wir alles auf Band, dann können Sie das später nochmal hören, wenn Sie wollen. Vielleicht machen wir jetzt einfach weiter. Regie, könnten wir eine freundliche Atmo haben, bitte? Frau Glandin, was meinten Sie vorhin mit Albtraum?
Es
wird was gesendet, was Sie nicht sofort einordnen können.
Das Geräusch ist im Radio ein sinnstiftendes Merkmal. Wenn die Textinformation etwas suggeriert, wird das Geräusch automatisch damit identifiziert.
Das können wir gleich mal testen. Was die Hörer und Hörerinnen draußen an ihren Empfängern nicht wissen.
Wir sitzen hier gar nicht im Funkhaus. Wir sind in einem ganz schönen Haus in der Eifel.
Draußen vor der Tür steht der Ü-Wagen des WDR und es wird ein ziemlich unangenehmer, feuchtkalter Wind in starken Böen.
Und den spielen uns die Techniker jetzt mal kurz ein. Und? Haben Sie es gehört? Wie der Wind in die Baumwipfel geht und zwischen den Ästen durchpfeift? Es stehen auch ein paar Nadelbäume draußen. Der Wind zieht die Bäume ein Stück mit, bis er sie nicht mehr halten kann und wieder loslässt und sich dann den nächsten Wipfel greift.
Wie viel Zeit braucht eigentlich ein Klang oder ein Geräusch, bis es sich offenbart?
Kein Wind.
Kein Wind. Kein Wind. Sondern Meeresbrandung bei Fluthöchststand.
Die Insel des Klanges.
Der Anfang aus Bill Fontanas Il Sonore. Die Insel des Klanges, vielleicht auch Klanginsel.
10,5 Minuten lang.
Sagen wir so, alle Künstler sind Lügner. Und wenn man ein Ereignis mit einem bestimmten Geräusch belegt, wird einem das in der Regel geglaubt.
Das kann man natürlich sehr, sehr unterschiedlich einsetzen.
Man hört ja auch nur, was man weiß, nicht?
Aber wenn das Geräusch dann nicht dechiffriert wird, dann ist es dennoch als ein abstraktes Etwas, was erstmal musikalisch innerhalb des Sprachkontextes funktionieren kann, auch rezipierbar.
Das sind ja so Parallelerscheinungen, die sehr interessant sind. Ich habe in meiner frühesten
Zeit... Es gibt ein Hörspiel von Jürgen Becker, das heißt, Erzählungen werden aus Geräuschen gemacht. Das war ursprünglich ein experimenteller Printtext, der halt bestimmte Geräusche beschrieb. Und das Hörspiel ist in drei Teilen aufgebaut. In dem ersten Teil werden diese Sätze, das sind in der Regel kurze Sätze, referiert. Im zweiten Teil werden die Geräusche ohne die Sätze gespielt und erst im dritten Teil werden sie zusammengebracht. Es ist, glaube ich, von 63
die
oder so.
Die sehr interessant sind. Ich habe in meiner frühesten Zeit mich auch von monochromer Malerei, also Yves Klein, auch vom Taschismus und andererseits aber auch von der konstruktivistischen Kunst beeinflussen lassen. Und das versucht dann in die Literatur zu übersetzen.
Da herrscht noch das Eichmaß nach Günter Eich im Hörspiel vor.
Denn es gab eigentlich kein Pendant in der Literatur für diese Entwicklungen in der Musik und in der bildenden Kunst. Und diese Erweiterung des Materials, dieses Materialdenken auch in der Literatur, das war für mich immer sehr wichtig.
Und das war dann schon eine Sache, die das neue Hörspiel mit großem N vorbereitet hat.
Ja, das Neue am neuen Hörspiel ist die Gleichberechtigung aller Mittel, die man verwendet, dass zum Beispiel eben das Geräusch nicht so verwendet wird, dass wenn jemand herankommt, dass der Boden knarrt, sondern dass das Geräusch eine dramaturgische Funktion hat. Dass wenn man das Geräusch weglassen würde, würde eine Information fehlen.
Kleine Geschichte der Zivilisation. Gerhard Rühm. 1980.
Hier im neuen Hörspiel, in Frankreich parallel dazu in Luc Ferraris Entwurf der anekdotischen Musik. Daran anknüpfend formuliert 1978 Mauricio Kagel im WDR den Wunsch, das Geräusch darüber hinaus metaphorisch einzusetzen, um viele Deutungsebenen zu ermöglichen.
Es macht Spaß, eine Form aufzubauen, die die Bedeutungsebenen entgrenzt, sage ich mal. Also die Bedeutungsebenen über der primären realistischen Ebene aufmacht. Und
ihr seid, weil ich bin.
Geräusche so einzusetzen, dass sie eben in einem Überbau reinreichen.
Ihr seid, weil ich bin.
Kommt. Und dann, das ist eine Abkehr, das ist ein ganz wesentlicher Punkt des Dialogtheaters ist, dass es sozusagen nicht Theater mit geschlossenen Augen ist, sondern ein wirkliches Hörereignis.
Ich liebe euch so, wie ihr dasteht unter dem Regen. Und wenn es nicht regnet, es regnet. Es regnet. Ich regne euch.
Und dazu kommt noch, dass man ja die Möglichkeit hat, mit dem Tonstudio das Sprachmaterial weiter zu verarbeiten. Diese Stücke, die das ganz bewusst machen, habe ich sogar dann radiophone Poesie genannt.
Zum Beispiel Luciano Berio, Thema Omaggio a Joyce, Mailand 1958. Dagegen
verwendet Karel Teige 1928 den Begriff der Radiopoesie für eine Kunst von Tönen und Geräuschen, die von der Literatur ebenso weit entfernt ist wie von der Musik. Und das heißt, Zitat, als eigenständige Kunstform, deren Auditorium der Weltraum und deren Publikum die internationalen Massen sind.
Ja, damals träumte man noch.
Ja, damals träumte man noch im Guten vom Radio als Massenmedium.
80 Jahre ist das jetzt her.
Das neue Hörspiel ist halb so alt und verfolgte ähnliche Ziele, ohne jedoch der mittlerweile gründlich demontierten Illusion des Massenmediums nachzuhängen.
Ist also infolge des neuen Hörspiels das Geräusch jetzt endlich befreit? Frau Andres.
Also zum Beispiel gab es diese kurze Arbeit Träume aus dem Remake Günter Eich.
NDR 2007.
Hallo, hey, ihr! Macht auf! Aufmachen!
Was gibt's?
Da geht es um eine Familie, die vertrieben wird, in dem Traum, den ich inszeniert habe. Die Familie, die da vertrieben wird, die fällt aus dem Recht raus. Also beziehungsweise das Recht fängt an zu spinnen sozusagen. Also das Recht ist nicht mehr verlässlich für diese Familie, sondern gerät aus dem Ruder. Und dafür habe ich so eine Art Symbol eingesetzt und dieses Symbol ist eine Uhr, ein Uhrwerk. Und dieses Uhrwerk fängt eben an, also nicht unrhythmischer zu werden, sondern die Familie an verschiedene Positionen zu rücken. Also die sind am Anfang in der Mitte, also so wie im alten Mono, und werden dann durch das Uhrwerk in ein Stereobild reingesetzt und geraten sozusagen auf die Art und Weise aus der angestammten Position eben ihrer Heimat, also ihres Hauses raus.
Wir werden das Fenster aufmachen, aber die Vorhänge zuziehen. Wenn wir jetzt den Vorhang ein wenig beiseite tun, können wir hinausschauen.
Das stand ja nicht im Text, aber das war, dass der Mechanismus willkürlichen Zugriff entwickelt auf die Figuren. Das wollte ich damit ausdrücken. Und ja, so kann man eben ein Geräusch einsetzen, dass das Geräusch dann wie so ein, eben so ein Mechanismus wirkt, der Figuren bewegt.
Wohin?
Ganz still.
Es ist nicht still, Mama. Ich höre etwas.
Die Stille, das ist das schwerste aller Mittel. Das ist das allerschwerste Mittel.
Die berühmteste Stille ist natürlich die von John Cages 433.
Horror war Kui. Also echt.
Platz für den Hörer, die Stille zu füllen.
Also die Stille also als Mittel ist natürlich wahnsinnig wichtig, ist völlig klar.
Das Geräusch kann man ja auch definieren als akustische Information. Und Information ist eigentlich definiert als ein Spannungsunterschied. Also genau das, was im Kontrast zur Stille ist, also zum Nullpegel. Und insofern ist natürlich alles, was außerhalb der Stille ist, Geräusch.
Relative Stille. Oder? Nachts in Oberösterreich.
Heute, ehemaliges KZ. Und du hast so einen tollen Steinbruch da natürlich, wie sich das gehört für ein KZ. Und so ein Wummern. Also das ist wie so ein dumpfes Rauschen, das da ist. Im Grunde. Und wir stehen tatsächlich vom Eingang des KZs auf.
Da hat sich wirklich ein totaler Aufweichungsprozess. Also die Geräuschkonstruktionen werden manchmal so musikalisch und die Musik wird so geräuschvoll.
Stichwort Musik konkret.
Von Musik konkret wusste ich nichts.
Und Zeit für den Auftritt von Dr. Marc Dervaux. Sie sind aber nicht ganz zufällig hier in der Eifel unterwegs, nicht wahr?
Ich bin Musikwissenschaftler und Komparatist und vor einigen Jahren habe ich eine Arbeit über Lautpoesie und experimentelle Hörspiele veröffentlicht.
Musik konkret steht für eine Musik aus konkreten Geräuschen. Ausgeführt nach streng musikalischen Formprinzipien, zusammengesetzt überwiegend aus Geräuschen.
Geräuschen wie diesem ordinären Blechtopfdeckel hier.
Die ersten Experimente von Pierre Schaeffer, so viel ich weiß, sind in den 50er Jahren gemacht worden, und zwar mit geschlossenen Rillen, also mit Schallplatten. Ja, in der Zeit hat es angefangen bei Radio France.
Das war 1948.
Und daraus entstehen eben Geräusche, die völlig aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang heraus entnommen werden. Was Pierre Schaeffer unter anderem dazu geleitet hat, dass er auf den Begriff des Klangobjektes gekommen ist.
Musik konkret hat relativ früh diese artifizielle Dimension des Umgangs mit Geräuschen aufgegriffen.
Ich glaube, Radio ist wohl das erste Medium, was diese verschiedenen Komponenten verbunden hat.
Eigentlich beginnt Radio erst dort so richtig, wo es ein Aufnahmegerät gibt. Das heißt, dass ich jetzt etwas aufnehmen kann und das theoretisch in 14 Jahren abspielen kann.
Vier Komponenten. Es besteht aus Sprache, es besteht aus Musik, das ist das ganz Geordnete. Es besteht aus Geräusch oder Klängen, geordneten oder ungeordneten, und es besteht aus Stille.
Pierre Schaeffer kam es darauf an, dass er das zu einem sinnvollen Ganzen mit klaren Rhythmen, mit klaren Formproportionen zusammenband.
Regie?
Bei Schaeffer geht es nicht nur um diese rein physikalischen Eigenschaften, das betont er auch selber, sondern eher um psychophysische oder physikalische Merkmale. Dafür aber verlangt er schon von dem Zuhörer sozusagen oder von sich selbst, wenn er nach einem Klangobjekt sucht, dass man eben diese konkrete Herkunft des Klanges irgendwie vergisst, dass man sich nur noch auf das Hörbild bezieht.
Ach, Sie sagen Hörbild.
Hörbild. Innerhalb der Radiotradition Deutschlands meint dieser Begriff gerade eine narrative Gattung. Alfred Braun skizzierte sie bereits 1925 unter Verwendung aller radiophonen Materialien, also Geräusch, Musik und Sprache, als kurze Reportageform. Das Hörbild in einer längeren Form wurde zum Hörfilm und mündete nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Neuordnung des deutschen Rundfunks dann in die heutige Form des Features.
Ja, also ich würde sagen, da fängt eben die Komplexität der Kategorisierung. Es fängt an. Was Pierre Schaeffer interessiert hat, war eine besondere Art des Hörens, was er, glaube ich, reduziertes Hören nenne. Und zwar anstatt andere Objekte hinter dem Klang zu hören, dass man sich auf die Wahrnehmung beschränkt. Ja, das ist eine Art zurück zu den Sachen selbst. Er selber zitiert Husserl und sieht sein Vorhaben auch als phänomenologische Untersuchung.
In dem Moment, wo ich jetzt was aufnehme, mache ich eigentlich Sound.
Erst wenn mit geschlossenen Rillen, wie vorhin erwähnt, oder mit Veränderungen des Tonbands ist man dazu, beziehungsweise ist Pierre Schaeffer dazu gekommen, sich für Klangobjekte zu interessieren. Weil diese Klangobjekte aus deren ursprünglichen Zusammenhang entnommen wurden und dadurch eine ganz andere Qualität erhalten haben. Also, ja.
Sehr oft hängt es denn davon ab, in welchen Bereichen diese Sachen gespielt werden. Also ob du das in einem elektroakustischen Konzert, in einem akusmatischen Konzert hörst.
Das wäre für ein reines Lautsprecherorchester.
Oder ob das im Radio gesendet wird und vielleicht unter experimentellen Radio oder Radiokunst.
Also ich selber würde jetzt nicht besonders nach Gattungen unterscheiden wollen. Ich glaube, dass heute sind solche Unterscheidungen nicht mehr so wichtig, beziehungsweise dass die allgemeine Entwicklung, also im 20. Jahrhundert jetzt sehr schnell gesagt, einfach eine der Auflösung der Grenzen zwischen den Künsten ist.
Ich habe den Eindruck, dass die herkömmlichen Verfahren des Komponierens, des Schreibens, des Filmemachens, dass das eigentlich sehr antiquierte Umgangsformen sind. Und dass die Kunst unserer heutigen Zeit, dass die tatsächlich mit den herkömmlichen Rastern nach Gattungen, nach Materialien, nach Stilen, nach Narrativität und so weiter nicht mehr zu erfassen ist. Da läuft tatsächlich einiges ineinander, was sich den bisherigen Zugriffsversuchen radikal entzieht.
Zum Beispiel muss ich an ein Stück von Luciano Berio denken, das ist der Omaggio a Joyce, wo er anhand Fragmente von dem Finnegan's Wake von James Joyce ein Stück komponiert hat, wo eigentlich es nicht mehr so möglich ist zu sagen, ob es sich um Dichtung oder um Musik handelt.
Gleichzeitig passiert in der Musik was Ähnliches. Das heißt, in der Musik passiert durch das heute, durch die Art der Spielpraxis, dass eigentlich bestimmte Stücke wie Geräusche werden. Das heißt, aha, das ist Requiem Mozart, aha, das ist kleine Nachtmusik, aha, aha. Das heißt, eigentlich geht ja unsere ganze hörbare Kommunikation geht ja nur Richtung Muster erkennen. Das heißt, die Musik entwickelt sich ja viel mehr hin zum Kameraklicken, als sie das Kameraklicken zur Musik hin entwickelt.
Meine Damen und Herren, Musik wie auch das Radio werden in der beschleunigten Zeit des auslaufenden 20. Jahrhunderts zusehends zur Begleiterscheinung und Klangfassade. Das Medium, Musik und die Geräusche der Welt dienen dem Design oder aber werden selbst dem vorherrschenden Geschmack angepasst.
Ja, wir erleben ja eine sehr stark restaurative und auch populistische Welle, die diesen Dingen nicht zuträglich ist.
Entschleunigung ist eine Reaktion auf diese Entwicklung. Durch den Kanadier Murray Schaeffer auf den Weg gebracht, entwickelt sich seit den 70ern mit der sogenannten Soundscape Composition eine Tradition des Aufhorchens, die fiktionale Klanglandschaft aus Geräusch- und Klangatmosphären. Gleichgültigem Weg- oder Überhören wird das bewusste Hinhören entgegengestellt. Ein Beispiel. Beneath the Forest Floor von Hildegard Westerkamp.
Das Geräusch als wieder konkret gemeinte Zeichenfolge. Weniger als reines, für sich stehendes Klangphänomen. Klangökologisch, dokumentarisch und narrativ hörbildnerisch.
Ja, ich meine, die Frage sind dann, kommen wir hier schon an Übergangsgrenzen? Verbündet sich dann das Radio mit der Klangkunst? Also sehr viele von den Soundscape-Erfahrungen kommen ja aus der Umwelt selbst. Also dass Klangkünstler in einen bestimmten Ort fahren oder in eine bestimmte Landschaft fahren, diese auf sich wirken lassen und dann mit den Ohren diese Landschaft abgrasen.
der Begriff Geräusch vielleicht einfach nur ein Bezeichnis oder eine Definition für irgendein akustisches Ereignis, das halt irgendeine punktuelle Qualität hat.
Hallo, Herr Bick.
Andreas Bick aus Berlin arbeitet mit Nahaufnahmen von konkreten Geräuschen, häufig Naturgeräusche, ohne von ihnen abstrahieren zu wollen. Setzt die Klänge dabei musikalisch und weniger narrativ.
Ich habe das leise Plätschern des Wassers und ich habe das größere Plätschern des Krokodils, das ins Wasser springt, und die Affen rechts, wo ich das Echo links höre und den Vogel links, der auf der rechten Seite wieder ein Echo hat und sein leises Blattrauschen noch irgendwie von den Mangrovenwäldern rumherum. Dann habe ich so eine komplexe Atmosphäre, die, das ist halt sozusagen schon fast symphonisch.
Wo ich immer ein Problem kriege mit sogenannten naturalistischen Klängen, ist dann, wenn sie sozusagen nicht in einen größeren kompositorischen Zusammenhang aufgefangen sind.
Oder ein politisches Ziel verfolgen. Gerade in den 60er und 70er Jahren dient das Geräusch, wie auch schon mal Anfang des 20. Jahrhunderts, nicht allein dem neuen Hörspiel, auch als Vehikel der Kritik und Vernunft, an alten, auch gesellschaftlichen Konventionen zu rütteln. In den 80ern darf es hier und da noch schocken. Und heute? Heute sind Musik und Geräusch weitestgehend entpolitisiert. Klanglandschaften und die akustische Präsenz unserer Mitmenschen sind neben Feinstaub und Klimawandel längst auf der Agenda des Zeitgemäßen. Die EU-Kommission wird alles Weitere schon regeln. Wir können das Geräusch nun wieder sich selbst überlassen.
Nein, ich denke, wir können das Geräusch nun wieder sich selbst überlassen. Finden lässt es sich ja immer und nahezu überall.
Na, ich sage, man muss einfach hinhören. Darum geht's. Hat schon was zu tun, wenn man wirklich sehr nah dran geht und eine gute Mikrofone hat, dass es dann wirklich abstrakt wird. Das ist genauso wie beim Sehen, wenn du wirklich nah genug an irgendwas gehst, dann siehst du plötzlich nicht mehr, was es ist, sondern siehst nur irgendwelche Farbe. Du kannst einen Apfelsin nehmen her, und das, wenn du wirklich mit diesem Apfelsin nah genug dran geht, dann siehst du irgendwann kein Apfelsin mehr. Und genauso empfinde ich das mit Geräusch. Und dann ist es sozusagen, kommt man auf die genaue Struktur.
Also ein Verhältnis von laut und leise, hohe, tiefe Frequenzen etc. Das sind halt letztendlich auch genau die gestalterischen Elemente, mit denen du halt dann in der Musik arbeitest.
Früher in der klassischen Musik würde man das Instrumentation nennen. Das heißt, wie setze ich einfach die Klangfarben? Wie geht es mir darum, dass ich sozusagen Tiefe erzeuge etc.? Und deswegen ist auch für mich gute Radiokunst immer sehr, sehr musikalisch, kommt man dann eigentlich, glaube ich, sehr, sehr schnell in so kompositorische Fragen.
Und dann fällt das Erzählende weg.
Keine Fahrradspeichen, kein Biss in einen knackigen Apfel oder schmatzender Haferschleim.
Was brächte denn die Entschlüsselung dieser Geräusche noch? Was sollte das erzählen?
Nein, nichts von dem.
Sondern ein Auszug aus dem Kaltschuka-Preisstück 2006 von Hanna Hartmann und mit dem Titel »Das Fällen hoher Bäume ist mit Risiken verbunden«.
Das stimmt, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir auch eine gewisse Klassen von Tönen oder Klängen oder Geräuschen in der Musik haben. Also wir haben liegende Töne oder wir haben anschwellende oder abschwellende Töne, wir haben perkussive Elemente. Und genauso ist auch das Geräuschspektrum in der Natur oder draußen oder von menschlichen, zivilisatorischen Geräuschen gleiches Spektrum.
Wir schenken Ihnen eine Radiomeditation. Wir haben ein kleines Experiment für Sie vorbereitet, um Sie mit einer weiteren Methode der Geräuscharbeit vertraut zu machen. Nennen wir sie die Ästhetik der allerhöchsten Dichte.
Bitte stellen Sie sich alle Geräusche des Tages vor. Alle Geräusche der Nacht. Und die, denen Sie in Ihren Gedanken begegneten. Sagen wir, alles, was heute an Ihr Ohr drang? Verdichten Sie sich diese Geräusche zu einem Cluster auf einen Zeitraum von 5 Sekunden. Genau. Etwa so. Das Jetzt, sehr viel elaborierter, nennt man Noise oder Noise Music.
Findet ganz andere Qualitäten am Geräusch und steht als Verdichtungskunst im krassen Widerspruch zur Klangmikroskopie.
Kommt aus Japan.
Dennoch, alles Geräuschkunst. In diesem Fall unterschieden zwischen der Methode, die das Geräusch durch extremste Verdichtung als organisiertes Rauschen konstruiert, und der Gegenteiligen, von der wir die ganze Zeit reden,
die durch Auslichtung und Konzentration auf einzelne Laute, Impulse und Rhythmen mehr oder minder abstrakte Strukturen aufdeckt.
Und alles baut auf dem Geräusch auf.
Das Geräusch an sich gibt's ja nicht, weil es immer noch den Rezipienten dazu geben muss.
Sabine Schäfer aus Karlsruhe und Joachim Krebs. Sie machen das Unhörbare hörbar und arbeiten damit.
Also wir möchten gern die Melodien, die Rhythmen, die innerhalb dieser Geräuschstrukturen stecken, wahrnehmbar machen, weil es darum auch geht, andere Perspektiven, andere Hörperspektiven auf die Welt zu entdecken und eben auch Dinge wahrnehmbar zu machen, die wir so mit unseren normalen Sinnesorganen jetzt nicht fähig wären, wahrzunehmen.
Das Geräusch in Nahaufnahme erscheint als einer der wichtigsten Materialgeber der zeitgenössischen Musik und Ars Acoustica. Dabei hat der Umgang mit diesem Material die Frage nach anekdotischer oder konkreter Interpretation hinter sich gelassen. Bick, Hartmann sowie Schäfer und Krebs würden ihre Methode sofort von der des anderen abzugrenzen wissen. Bleibt bei Bick bislang der konkrete Hintergrund eines Geräusches erhalten, so stellen Schäfer und Krebs diesen durch das Umfeld bewusst erst her, während Hanna Hartmann ihn aufzulösen gedenkt.
Das Geräusch, wenn es konkret ist, ist ja nur die Oberfläche. Das heißt die Oberfläche und die Bedeutung.
Aus Karlsruhe. Joachim Krebs.
Nomen ist Omen.
Aber ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Also ich kann es mal so sagen, die Bedeutung, die ein Geräusch hat, wenn es konkret ist, ist die Konvention. Jeder weiß, aha, das könnte ein Vogel sein oder es ist wahrscheinlich ein Vogel. Das ist natürlich das Individuelle immer, das ist ganz klar. Also die Dinge an sich gibt es ja nicht, sondern die gibt es ja nur in der Anschauung, wenn es die Leute also sozusagen wahrnehmen. Und sie können ja nur sich selber wahrnehmen mit ihrem ganzen Background, was sie haben. Und mit dem können sie dann die Umwelt wahrnehmen.
Das heißt, mich selbst mit meinen Erfahrungen in diese physikalische Welt der Geschichte reinzuholen.
Allerdings würde ich es zuspitzen auf die Lautsprecherkultur. Also dieses Distributionsmedium, ob es nun live abgestrahlt wird, ob es nun als Konserve verteilt wird, ob es nun Tonbänder sind oder MP3-Player. Es handelt sich dabei immer darum, dass der Hörer einen Ausschnitt seiner Sinneswahrnehmung überhöht.
Und da haben wir wieder diese Skalenvarianz zwischen groß und klein. Das heißt, also, du machst ein leises Geräusch laut und das ist dann halt irgendwie der Fels, der runterbricht oder sowas. Also da gibt es Hunderte von Beispielen, wo sowas gut funktioniert hat, und das ist dann die Entkopplung von Geräusch und eigentlichem Ereignis. Das heißt, das ist der Punkt, wo du halt dann auch kompositorisch einsetzen kannst und du kannst sie halt sozusagen aus dem Kontext heraus auch anders benutzen.
Das ist aber nur die Oberfläche.
Eben.
Durch die Innenklangdarstellung machen wir Dinge hörbar, die unhörbar sind. Unhörbares hörbar. Das heißt, die sind auch gar nicht bekannt.
Es geht darum, die musikalischen Qualitäten, die in dem Geräusch drinstecken und nicht wahrnehmbar sind, die hervorzubringen.
Das war ja früher gar nicht möglich, also weil man diese Technik nicht hatte. Also erst seit 1980, Mitte der 80er Jahre. Und ich glaube auch, dass die digitale Bearbeitung von Geräuschen und Klängen und die Technik da eine ganz wichtige Rolle spielt, dass das im Entstehen ist überhaupt.
Das Geräusch an sich ist begrenzt und kaum noch die Varianten, es zu hören.
sondern allerhöchstens die Parameter der Komposition.
Was sind Parameter in der Klangkunst oder in der Musik? Tonhöhe, Rhythmus, Zeit, Dauer, Klangfarbe. Klangfarbe sind wieder zusammengesetzte Tonhöhen und so weiter. Es gibt keine anderen Parameter.
Naja, Stockhausen hat der elektronischen Musik noch den Raum als Gestaltungsmittel eröffnet.
Haben wir natürlich auch, im Gegenteil, das ist sogar sehr wichtig, der ja eben nicht Stille ist, sondern der Resonanzraum ist.
Bleibt die Frage, ob wir in der zukünftigen Auseinandersetzung mit dem Geräusch nicht zuletzt auch im Radio als einer noch treibenden Kraft der Hörkunst zu neuen Ufern vorstoßen werden.
Und das kann uns, wenn überhaupt wer, nur der schwedische Perkussionist, Klang- und Radiokünstler sowie das Enfant terrible unter den Geräuschemachern Sven Åke Johansson mit der Wahlheimat Berlin beantworten.
Ja, Johansson.
Ist da also noch was im Busch, Herr Johansson?
Ja, das wäre noch so erfinden, nicht? Das wäre unsere Aufgabe. Ja, da kann man mit fantasieren, was für ein Parameter noch da wäre. Da fragt man sich, ja. Naja, das ist ja natürlich auch die Eigenschaften des Geräts an sich, womit man lauscht, dass das sozusagen vielleicht irgendwie aktiviert könnte, weiß ich nicht, das ist eine Fantasie jetzt, aber dass das Gerät an sich irgendwie hat das immer ein Eigengeräusch. Ein Geruch hat das sowieso, aber ein Eigengeräusch vielleicht war es auch eine. Früher spielte er auch bei den Radioapparaten des schlechten Empfangs so eine gewisse Rolle in der Ästhetik. Heute ist es alles so perfekt, dass das Gerät leicht gefüttert werden muss. Oder es hat tatsächlich ein eigenes Leben, was bisher missachtet worden ist. Also das wäre eine Fantasie, was vielleicht da noch als Parameter noch hinzukommen kann. Das macht sich selbstständig.
Das fortwährende S brummt, pfeift, brodelt, knistert und schwirrt über das Geräusch in der Radiokunst von Andreas Hagelüten. Mit Beate Andres, Sam Auinger, Markus Bandur, Andreas Bick, Marc Dervaux, Kersten Glandin, Hanna Hartmann, Sven Åke Johansson, Jochen Meissner, Gerhard Rühm, Sabine Schäfer und Joachim Krebs. Sprecherin Marlene Wenk. Aufnahmetechnik Eva Gülker. Geräuschdesign, Japanese Noise Orchestra unter der Leitung von Ralf Freudenberger. Eine Produktion des Studio Akustische Kunst, WDR 2008.